Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 29. Mein Name ist René und außerdem im Kernkompetenzteam heute die Alex.
Hallo.
Der Jesus.
Guten Abend.
Und der Marvin.
Hallo.
Ja, wir wollen über Fußball sprechen. Das ist so ähnlich wie Volleyball, nur ohne mit Toren, wie wir gerade eben festgestellt haben. Das Spiel gegen die Bayern vom Wochenende. Wer möchte anfangen? Ich traue mich irgendwie nicht. Ich habe da nicht so wirklich viel Lust heute, glaube ich.
Ich fange an. Also, ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir eine ordentliche Leistung unserer Eintracht eigentlich gesehen. Natürlich, also mich hat das auch schockiert. Ich glaube, in der Halbzeit stand es dann irgendwie 75 zu 25 Ballverteilung, also Ballverteilung, Spielverteilung und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt fand ich, haben wir ganz gut gespielt. Wir standen hinten relativ sicher, haben auf die ein oder andere Konterchance gelauert. Am Anfang hätte Gekas auch gleich wieder ein bis zwei Dinger machen können. Das hat er nicht gemacht. Aber dann in der zweiten Halbzeit ging es dann halt rapide bergab.
Also ich habe es mich am Samstag während dem Spiel schon gefragt. Ich habe es auf Sky gesehen und habe nebenbei immer so ein bisschen das Auge auf Twitter gehabt und hatte da schon das Gefühl, dass ich ein anderes Spiel sehe. Also ich fand, wir haben überhaupt kein gutes Spiel der Eintracht gesehen. Irgendjemand hat am Samstag schon geschrieben, das war Funkelfußball und nichts anderes war es. Die haben versucht, sich hinten reinzustellen und nach vorne ging gar nichts. Was du eben gesagt hast, Ballbesitz, ganz klar, die Bayern waren uns in allen Belangen überlegen. Und ich fand auch, dass ein paar Spieler echt Totalausfälle waren. Und dazu zählt für mich ein Meier, dazu zählt für mich auch ein Heller, bei dem meiner Meinung nach mal ganz klar gesehen hat, warum er beim Skibbe im Moment keine Rolle mehr spielt. Also ich war von dem Spiel mehr als enttäuscht. Und das auch unter dem Hintergrund, dass wir ein paar Umbaumaßnahmen hinten in der Abwehr machen mussten.
Also ich fand das Spiel auch ziemlich mau. Die erste Halbzeit ging vor dem Hintergrund, also ich gebe dir recht, es war ein bisschen Funkelfußball, aber ich war positiv überrascht, dass er irgendwie mit Kittel und auch durchaus Heller da einfach mal so nach der Methode, wenn gar nichts geht, dann halt mal volles Risiko, fand ich eigentlich ganz gut. Katastrophe war, dass wir tatsächlich teilweise irgendwie mit 7 oder 8 Mann gespielt haben, also ganz schlecht Meier, ganz schlecht Altintop. Heller fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also der hat irgendwie so seine 2, 3 Szenen gehabt in der ersten Halbzeit, in der zweiten ging gar nichts. Das fand ich okay. Was ich auch erschreckend fand, war, dass Gekas hat zwar noch seine Bude gemacht, aber im Laufe des Spiels habe ich eigentlich gedacht, Mann, das ist schon wieder so ein Spiel, wo der heute gar nichts mehr reinwirkt. Und dann hat er aus dem Nichts das 1-1 gemacht, das war irgendwie positiv überraschend. Ansonsten, ja, unterm Strich, irgendwie der Skibbe hat ja immer wieder gesagt, wenn Chris und wer auch immer fehlt, dann haben wir halt, dann merkt man halt den Substanzverlust. Ich fand aber, ungeachtet des Substanzverlusts, waren einfach ein paar Leute nicht auf der Höhe. Und bei Vasi kann man es noch nachvollziehen, aber bei den anderen hat es mich schon so ein bisschen gewurmt. Also das hätte nicht sein müssen. Es war dann, die zweite Halbzeit war dann geschenkt, wenn du willst.
Also ich muss sagen, ich finde, man muss schon ganz klar differenzieren zwischen Halbzeit 1 und Halbzeit 2. Also Halbzeit 1, da fand ich nicht, dass wir so um die Gegentore gebettelt haben wie in Halbzeit 2. Halbzeit 2 hast du komplett gemerkt, da hat sich die Eintracht, das muss ich euch, da habt ihr auch recht, da hat sich die Eintracht nur noch nach hinten reingestellt und wir haben aufs Gegentor gewartet. Jeder hat gebettelt, es kamen auch keine Angriffe, keine Entlastungsangriffe. Ich muss aber sagen, Helle, wenn der jetzt hier so negativ rausgestrichen wird, das muss ich eigentlich relativieren. Gut, der hat die Flanke zum 1-1 gemacht, das war okay. Der hat zwar jetzt nicht herausragend gespielt, aber ich fand, das war jetzt nicht das schlechteste Spiel, was er bislang für die Eintracht gemacht hat. Da sind andere mir viel negativer in Erscheinung getreten, auch wie der Russ, der irgendwie auch nichts Gescheites wieder gebracht hat, ja. Und gut, Wasowski kann man verstehen, der hat zu wenig Spielpraxis. Aber insgesamt war das von vielen, muss man auch sagen, eine ganz klare Ausfallerscheinung.
Also ich fand Russ eigentlich noch einen der besseren Spieler. Also es ist einer derjenigen, die mir positiv aufgefallen sind im Vergleich zu manchen Spielen, die er diese Saison schon geliefert hat. Weswegen ich den Heller eben mit genannt habe, war, was er wirklich kann und womit er auch jedes Mal wieder auffällt, ist seine Schnelligkeit und Leute wirklich mal stehen zu lassen, das sind Sachen, die kann er. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, da gab es in der ersten Halbzeit gab's eine Szene, die meiner Meinung nach bezeichnend war, wo er hinten mit ausgeholfen hat und im Prinzip direkt vor unserer Eckfahne zwei Bayern-Spieler hat stehen lassen, indem er sie richtig geil ausgespielt hatte. Er hatte im Umkreis von 10 Metern bestimmt 10 zwei, drei Anspielstationen gehabt und nimmt den Ball und drischt ihn einfach über die Mittellinie weg, sodass die Bayern direkt wieder aufs Tor zugerannt kamen. Und das sind einfach so Sachen, und ich glaube, das ist auch ein Teil, was der Skibbe immer wieder kritisiert, dass er das Spielsystem nicht so aufnimmt, wie er das gerne hätte. Aus der Situation hätten wir uns anders befreien können und hätten daraus eigentlich einen Angriff von uns aufbauen können. Da muss man den Ball nicht 30 Meter nach vorne wegdreschen.
Also ich fand die erste Halbzeit bei weitem nicht so schlecht wie die zweite. Für mich war die erste Halbzeit noch in Ordnung, in Anführungszeichen, aber gegen die Bayern erwarteste, damit rechnest du eigentlich, dass die einen wesentlich höheren Ballbesitz haben, wie sie ja auch über das ganze Spiel hinweg hatten. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, die sind am Ende mit 73% Ballbesitz da rausgegangen. Von daher fand ich es für mich in Ordnung, dass er den Kittel von Anfang an gebracht hat. Das fand ich sehr überraschend. Ich fand es aber auch sehr positiv. Ich finde auch, er hat durchaus eine ordentliche Leistung gezeigt. Ich meine, dass der dann nach 60 Minuten, wo er dann ausgewechselt wurde, relativ platt war, kann ich ja irgendwo verstehen, aber er hat durchaus mal gezeigt, was in ihm steckt. Er hat ja auch durchaus mal den ein oder anderen Schritt nach vorne da gemacht und da auch durchaus den ein oder anderen Spieler mal stehen lassen. Das fand ich so ganz in Ordnung. Was man gemerkt hat, war, dass halt auf den Außenbahnen nichts lief. Der Junge hatte massive Probleme, sich auf der linken Seite irgendwie zurechtzufinden. Man musste natürlich dann auch immer noch versuchen, den Kittel da mit einzubinden, dem halt auch einfach Spielpraxis fehlt. Ochs auf der rechten Verteidigerseite sicherlich auch relativ unproblematisch für ihn, wobei er auch den einen oder anderen dabei hatte, der nicht so ideal war. Da hat aber, glaube ich, auch die Kombination mit Heller nicht so wirklich funktioniert. Und über die Mitte, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu reden, dass da nach vorne mal gerade überhaupt nichts ging. Unter den Bedingungen, muss ich sagen, war die erste Halbzeit schon noch in Ordnung.
Also ich wage jetzt einfach mal eine These. Wenn wir vorne statt dem Altintop einen Amanatidis reingestellt hätten, wäre das Spiel anders ausgegangen. Jetzt nicht, weil der Amanatidis der bessere Stürmer ist, sondern weil du da vorne einfach zu vieles junges Stillschweigergemüse hattest. Ja. Hört sich jetzt gemein an, aber es ist so, Sonny Kittel ist 17 Jahre, der gibt keinen Ton an. Ein Altintop ist, glaube ich, überhaupt kein Spieler, der irgendwo einen Ton angibt. Das ist in meinen Augen eher so ein guter Mitläufer, der auch einen schlechten Tag hatte. Ein Heller, der die ganze Zeit auf der Bank gesessen hat, der wird einen Teufel tun und mal irgendein Kommando geben. Ein Gekas, gut, der wartet sowieso nur, dass er seine Flanken bekommt, um seine Bude zu machen. Dahinter ein Meier, der ein Komplettausfall war. Und dann war es das auch schon mal. Also auf dem Platz hat auch keiner irgendwie mal das Zepter in die Hand genommen und mal versucht, aus dem Spiel irgendwas zu machen. Wir sind von Anfang an in die Defensive gedrückt worden und kamen auch nie da raus. Und wenn da ein Spieler mit auf dem Platz gewesen wäre, der mal gesagt hat, Leute, jetzt mal Arschbacken zusammenkneifen und ab nach vorne, ich glaube, das war so ein bisschen der Impuls, der uns gefehlt hat. Nicht, dass wir Leute auf dem Platz hatten, die in der Fußball spielen können. Das können sie alle miteinander.
Ja, es hat schon so ein bisschen die Aggressivität gefehlt. Da wäre vielleicht gerade auch bei Altintop auch wieder über 90 Minuten nichts gezeigt. Das muss man wirklich so sagen. Also ich fand, er war beim Spiel kaum präsent. Da habe ich echt fast gedacht, wir würden mit einem Mann weniger spielen. Ich habe ja auch schon zur Halbzeit seine Auswechslung gefordert, weil er wirklich nichts gebracht hat. Vielleicht ist es sehr subjektiv, die Ansicht, die ich habe. Aber sie hat für mich im ganzen Spiel nichts gebracht. Und da wäre es wirklich ratsam gewesen, Altintop in der Halbzeit schon mal rauszunehmen und dafür vielleicht Fehlen zu bringen. Oder auch Amanatidis, du hast schon recht, vielleicht hätte ein bisschen Aggressivität dem Spiel gut getan. Man muss halt auch sagen, und was ich halt auch heftig finde, und da muss man wirklich, das muss man wirklich abstellen, dass wir nach einem Gegentor gleich das nächste bekommen. Das heißt, nach dem 2-1, dass wir gleich das 3-1 fangen, das kann nicht angehen. Ich meine, wenn wir es auch gegen Hoffenheim, ja gut, da kriegen wir es 2-0, aber dann heißt es doch nicht, dass wir gleich das 3-0 kriegen müssen, weil mit dem 2-0 oder mit dem 2-1 kannst du immer noch was machen bei genügend Spielzeit, aber dass du dann das gleich das 3-1 fängst, ja, dann ist Gute Nacht, Marie.
Ja, die Wechselthematik ist ja auch wieder so was. Ich meine, dass er den Kittel relativ früh rausgenommen hat, weil der wahrscheinlich einfach, oder weil der augenscheinlich einfach fertig war dann nach den 60 Minuten und dass er dafür einen Fehling gebracht hat, okay, kann ich nur mitgehen. Den Meier, nachdem man eigentlich relativ früh ja schon gesehen hat, dass der arge Probleme hat, ins Spiel reinzukommen, dann erst in der 82. Minute auszuwechseln und dafür dann einen Kayo zu bringen, verstehe ich nicht. Und den Altintop erst in der 87. Minute rauszunehmen und dann einen Amanatidis zu bringen, den du locker mal 20 Minuten früher hättest bringen können, egal was jetzt vorher gelaufen ist oder nicht, wo du ja vorher schon gesehen hast, auch immer mal, wenn du so geguckt hast, wenn er sich warm gemacht hat oder als er dann in die Kabine gegangen sind, wie er dann mit dem Kittel da kurz gesprochen hat, dass der eigentlich heiß war auf das Spiel. Den dann in der 87. Minute erst zu bringen, also verstehe ich absolut nicht.
Also ich glaube ganz ehrlich, ich wollte das ganz kurz sagen, ich glaube ehrlich gesagt, das war so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für Amanatidis. Das hört sich jetzt böse an, aber ich fand, ihn dann erst 90. Minute zu bringen, brauchst du auch gar nicht mehr bringen. Ja, ich fand, das war ehrlich gesagt ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, dass du ihn die ganze Zeit hast schmoren lassen, obwohl du gesehen hast, dass die anderen da alle überhaupt keine Leistung mehr zeigen. Wollte ich nur dazu sagen.
Also für mich hätte, wie ich gerade eben schon gesagt habe, der Amanatidis hätte in die Startaufstellung gehört. Wenn ich sehe, dass ich eine Mannschaft habe, die extrem jung ist, wo ich kaum Führungsspieler dabei habe, da muss ich halt auch mal zusehen, dass ich jemanden mit reinbringe, der, was ich eben gesagt habe, ein Zepter in die Hand nehmen kann. Aber die Auswechslung, ich verstehe es nicht. Also der Kittel wäre nicht der Erste gewesen, der bei mir vom Platz gegangen wäre. Da wäre, was ich auch schon gesagt habe, ein Meier oder ein Altintop, die hätten ganz vorne auf der Liste gestanden. Ich weiß auch nicht, warum er das immer macht. Weil er Angst hat, irgendwas kaputt zu machen, weil das Leute sind, die immer mal wieder geglänzt haben, oder ob er die Hoffnung hat, dass die in den letzten 20 Minuten nochmal ihre Power rausholen und Gott weiß was tun. Ich verstehe es nicht.
Ich glaube auch, dass der Meier auf der Position, auf der Sechserposition, auf der Verkappten, auf der er spielt, das ging ein paar Spiele gut, aber jetzt so vollends überzeugt hat es mich nicht. Also da wäre vielleicht dann auch so ein Wechsel Clark für Altintop, dann Meier nach vorne, also einfach mal so ein bisschen was ausprobieren, da stand es eh schon 3-1 im Zweifel, wäre vielleicht auch nochmal eine Option gewesen. Ich finde generell, dass die Wechsel, also ich schreibe es ja auch immer mal wieder, dass die Wechselphilosophie von Michael Skibbe bei allen Ehren, die er ja verdient und wie er auch die Mannschaft aufgebuttert hat, das kann ich auch größtenteils nicht nachvollziehen und das zieht sich auch schon wie ein roter Faden durch die Saison. Meistens zu spät, oftmals schwer nachvollziehbar. Und das war diesmal wieder das Gleiche.
Das ist aber so eine Frage, die stellt sich jeder. Ich meine, ich habe die Frage ja auf Facebook oder auf Twitter auch schon das ein oder andere Mal gestellt, was so die Themen sind, wo man dann am meisten irgendwie Informationsbedarf hat. Und da kam eigentlich durch die Bank weg zu weit über 90% immer diese Thematik. Ja, warum erst die späten Wechsel und dann auch irgendwie so 1:1 Positionen, warum da nicht mal einfach noch ein Stürmer mehr? Ich kann es nicht nachvollziehen und ich denke, wir alle nicht und die meisten sonst da draußen auch nicht.
Also dieses Thema mit den zwei Stürmern, das hatten wir ja letztes Jahr schon, ne? Da hatten wir ja letztes Jahr die ganze Zeit schon gesagt, warum spielen wir denn mal mit zwei Spitzen? Ich glaube, wir hatten den Skibbe auch irgendwann mal in einem Interview gefragt und da sagt er, naja, wir haben doch immer mit zwei Spitzen gespielt und hat er dann auf den Meier angespielt. Das Gleiche macht er jetzt dieses Jahr auch. Wir spielen mit zwei Stürmern. Altintop ist laut unserer Aufstellung ein Stürmer, spielt aber faktisch eigentlich im Mittelfeld. Das heißt, der hat aus einem Stürmer einen Mittelfeldspieler gemacht, um im Endeffekt doch wieder nur mit einer Spitze zu spielen.
Naja, Altintop hat auch, selbst wenn er nominell ein Stürmer ist, hat er auch einen Abschluss wie ein Abwehrspieler. Ja, tut mir leid, aber ich meine, dann bringt das auch nichts. Da kann ich mit fünf nominellen Spitzen spielen, wenn die alle so einen schwachen Abschluss haben. Also ich meine, tut mir leid, den Altintop vielleicht wirklich als Mittelfeldspieler zu klassifizieren und es dann auch wirklich so einzutragen, ist okay, aber dann brauchst du jemand. Ich meine, mit Meier letztes Jahr war das noch einigermaßen realistisch, weil der Kerl auch einen ganz guten Abschluss hat und auch relativ viel noch nach vorne gemacht hat. Aber ich weiß nicht, mit Altintop werde ich in den letzten Spielen auch wirklich nicht mehr warm.
Wollen wir vielleicht mal noch über einen Teil der Gegentore sprechen? Wer es gestern Abend das Heimspiel gesehen hat, da kam ja auch wieder so diese Diskussion auf. Okas 5 Minuten beim 2-0, beim 2-1 und dann beim 3-1 war es, glaube ich, auch. Bei dem einen, okay, da muss er den Ball definitiv haben, wobei auch da bin ich nicht 100% der Meinung, dass er da alleine schuld dran war. Er hat den Ball auch, finde ich, relativ spät erst gesehen und er ist auch vorher nochmal aufgekommen und beim 3-1 trifft ihn, glaube ich, noch weniger die Schuld, weil dass er da dann noch irgendwie rangekommen ist, nachdem er den so spät erst gesehen hat, war wirklich noch sehr in Ordnung, wie ich fand. Aber wie ist da so eure Meinung dazu?
Ich formuliere es mal so, nachdem er in den letzten Spielen uns einige Punkte gerettet hat und dort ziemlich gut war, so die letzten Wochen, sei es ihm mal verziehen. Also ich schätze mal, auch wenn er keine Fehler gemacht hätte, wäre das Spiel wahrscheinlich auch in die Binsen gegangen, insbesondere so wie die Leistung in der zweiten Halbzeit war. Aber unabhängig von seiner Person jetzt, die beiden Dinger kannst du auch mal halten, beziehungsweise die kannst du ein bisschen stärker mal nach außen weghauen. Geht schon, sagen wir es mal so.
Also ganz ehrlich, beim 2-1 gibt es für mich gar keine Diskussion. Das war ein ganz klarer Torwartfehler. Da brauchen wir eigentlich für mich auch nicht drüber zu diskutieren. Der Nikolov hat in den letzten Spielen relativ oder ziemlich richtig gut gehalten. Das habe ich auch immer wieder gelobt. Heute hat er das wirklich, am Samstag hat er wirklich seine 5 Minuten wieder gehabt. Und das 2-1 geht ganz klar auf seine Kappe. Da kommt auch kein, na, da ist der Ball komisch aufgeduppt. Das Ding muss er anders machen. Man muss es entweder zur Seite wegwerfen, aber nicht so, wie er es macht. Das 3-1, da muss man sagen, das war wirklich schwierig. Da hat er vielleicht noch das Beste draus gemacht, obwohl man. Ein Weltklasse-Torwart hat den Ball auch anders, aber 2-1 geht auf seine Kappe. Aber ich habe das auch gestern schon mal gesagt, mir ist es lieber, er macht so Fehler gegen Bayern wie im kommenden Spiel. Das muss ich halt auch mal sagen. Aber im Endeffekt muss man sagen, 2-1 geht ganz klar auf seine Kappe.
Sehe ich auch so. Also das 2-1 ist sein Fehler gewesen. Nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt hier keine Kritik generell am Torwart zu üben. Also
nee, dafür war er
in den letzten Spielen genau so viel rausgeholt, sei ihm verziehen.
Also ich passe momentan ja schon ein bisschen drauf auf und schau mal, wie viele Punkte uns er auch gerettet hat, weil es war die Diskrepanz zur letzten Saison, wo ich ja letzten Saison schon öfter so angemahnt habe, dass er uns letzte Saison kaum Punkte wirklich gerettet hat, aber in der Saison hat er uns wirklich schon ein paar Punkte rausgeholt, wo er vielleicht auch, sage ich jetzt mal mit Fährmann, vielleicht nicht so sicher gestanden hätte. Insofern sei ihm das wirklich verziehen und wenn er mal einen schlechten Tag hat, schwamm drüber, kann jedem mal passieren.
Ja, schau mal gar nicht so auf die Punkte. Also guck dir allein mal unser Torverhältnis an. Gut, der Gegners macht vorne seine Tore, aber wann hatten wir denn mal ein positives Torverhältnis von 9 Toren?
Ja, da müssen wir aber
schon lange nicht mehr dran erinnern. Ja, ist jetzt durch die letzten beiden Spiele ein bisschen in die Binsen gegangen, aber in den letzten Spielzeiten sind wir mit, keine Ahnung, irgendwo zwischen -2 und +2 rumgekrebst und das ist halt auch eine Sache, die der Ocker sich mit auf die Fahne schreiben kann.
Jetzt mal eine Frage noch zwischendurch. Wie seht denn ihr das? Also ich habe das ja eben schon angesprochen. Mir fallen die Gegentore zu schnell hintereinander. Ist das ein Einstellungsproblem? Weil mich wurmt es und da musst du auch echt Angst haben, dass es jetzt in der nächsten Zeit häufiger passiert. Weil wir gegen Hoffenheim und gegen die Bayern, wo wir innerhalb von 90 Sekunden 2 Tore bekommen, das ist mir zu, da wird es mir zu bunt.
Ich glaube, das war jetzt nur Zufall. Also ich glaube, das dritte Tor der Bayern, ja, irgendwie der halbgare Schuss von Ribéry und dann klatscht das Ding halt ab. Also ich glaube schon, dass es noch nichts mit irgendwie Konzentration oder so zu tun hat, sondern, ja, Zufall.
Okay.
Also ist auch so die Hoffnung. Was immer mal wieder so ist, da merkt man wieder, wenn irgendwie das defensive Mittelfeld nicht wirklich überragend ist, dann kommt die Mannschaft halt doch immer wieder mal ein Schwimmen hinten. Und ich glaube, die Abwehr war dann immer besonders gut, wenn wir irgendwie auch im defensiven Mittelfeld, wenn die Jungs einen sehr guten Tag hatten. Und wenn es da ein bisschen mau ist, dann ist irgendwie so die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Tore fangen, immer relativ hoch.
Ja. Hoffen wir, dass es so ist.
Ja, ich denke eigentlich auch, dass das jetzt mehr so eine Zufallsgeschichte war. Ich meine, klar, wenn du ein Gegentor kriegst, gerade dann, wenn du vorher eigentlich dann den Ausgleich irgendwann geschafft hast und eigentlich auch durchaus mal Chancen gesehen hast, und dann kriegst du das Gegentor, dann bist du natürlich einen Moment lang verwirrt, aber ich denke, die sind alle Profi genug, dass die sich da relativ schnell wieder reinfinden. Ich meine, klar, die Bayern, die haben alle irgendwo halbwegs gute Schützen, die hauen dann halt auch mal aus einer Entfernung drauf und dann, gerade wenn sie merken, dass der Torwart vielleicht gerade nicht so seinen besten Tag hat, dann spekulieren die dann natürlich auch da so ein bisschen drauf und Hoffenheim sehe ich das eigentlich auch irgendwo in gewisser Weise ähnlich. Also ich glaube nicht, dass das in den nächsten Spielen sich so fortsetzen wird, wie es jetzt in den zwei Spielen so war. Aber kommen wir doch vielleicht schon mal direkt zum nächsten Spiel. Ich denke, das Bayern-Ding können wir abhaken, frei nach dem Motto Mund abputzen und weiter. Jetzt kommen ja erst die interessanten Spiele, gerade jetzt so am kommenden Samstag. Das Spiel gegen die mehr oder weniger näheren Mannschaften, näher jetzt auf den geografischen Bezug. Dieses D-Wort will ich jetzt nicht erwähnen, weil das gehört ja definitiv irgendwo nicht hin. Das Spiel gegen Mainz. Gestern Abend im Heimspiel ja auch schon thematisiert mit einem, ich glaube, 7-Minuten-Interview mit unserem Taschentuchfreund.
Der ist doch ein cooler Typ, oder?
Eigentlich dafür müsstest du auch 2 Euro zahlen, oder?
Alex, gleich knallt's jetzt hier irgendwann.
Also der ist alles, aber kein cooler Typ.
Gott, bin ich froh, dass ich es gestern nicht gesehen habe.
Ich wollte hier nur mal ein bisschen Heimspiel- und Doppelpass-Atmosphäre reinbringen.
Du hättest deinen Spaß gehabt, wie er seine Mütze da halb bis über die Augen gezogen, da ständig so in die Kamera gegrinst hat. Du hättest echt Puls gekriegt.
Ich habe auch nur die letzten 30 Sekunden gesehen. Hat er denn irgendwas Relevantes gesagt, was wir hier besprechen müssen?
Hat er schon jemals mal was Relevantes gesagt?
Genau.
Alles klar. Ja, ich denke sowieso, dass es ein Choleriker ist, aber naja, gut. Gut, ja, meins. Das Spiel, auf das ich lange gewartet habe, wo ich schon vor 2 Monaten angefangen habe, hier am 4.12., da gilt's. Ja, ich hoffe, die Jungs setzen das um. Ich habe momentan ein bisschen mir ist ein bisschen Angst und Bange, muss ich sagen. Natürlich, weil wir auch jetzt gerade nicht so die beste Serie haben. Wobei, bei 2 Spielen kann man nicht unbedingt von der Serie sprechen. Meins ist momentan wieder ein bisschen besser, aber mit genug Kampf können wir das erledigen.
Ja, Motivation.
Also ich glaube, irgendwo stand es ja auch, die Mannschaft hat sich ja angeblich irgendwie vor ein paar Wochen geschworen, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Also jetzt ein bisschen theatralisch und irgendwie ein bisschen hochtrabend, aber ich glaube schon, dass sie gegen Mainz richtig Gas geben werden, weil die letzten Spiele waren nicht gut und einfach aus Prinzip, sie haben jetzt irgendwie wochenlang oder auch am Anfang der Saison vorgehalten bekommen, oh, die tollen Mainzer und guck doch mal und wie toll die spielen können und dies und das und überhaupt, und ich glaube schon, dass da jetzt ein bisschen Stimmung in der Bude ist. Was mich diesbezüglich schon ein bisschen unruhig stimmt, was wir vorhin auch hatten zum Thema irgendwie Aggro-Leader oder was auch immer, so ein Mike Franz in so einem Spiel, der halt dann auf so dieser hitzigen Atmosphäre und Bock hat, das ist natürlich schade, dass der uns fehlt, weil ich glaube, das wäre nochmal so ein Ding für so ein Spiel, genau das, was du brauchst.
Ja, Mike Franz fehlt mir auch, der Maximo-Leader unserer Abwehr. Also gerade wenn es um Aggressivität und Kampfwillen geht, ich muss echt sagen, ich bin wirklich traurig, dass er am Samstag nicht dabei sein kann, weil der hätte den Jungs auch ein bisschen Feuer unter den Hintern gemacht. Also auch gerade den jungen Spielern von Mainz, die wären vielleicht an ihm mal gescheitert.
Sehr genau, ehrlich. Das ist es. Wenn Mainz da mit seinen 17, 18, 19-Jährigen vorne aufläuft, die wären knallhart am Franz gescheitert. Also da... Ja, habe ich auch ein kleines Tränchen im Auge, dass der nicht dabei sein wird. Und ich meine, weder der Vasi noch der Russin sind die Art von Charakter, vom Spielertyp her, dass sie da auch nur annähernd mithalten können.
Wen haben wir da noch?
Petkovic.
Also, nee, hey. Der kommt erst nächstes Jahr wieder.
Entschuldigung.
Auch für mich ist hier das ein Spiel, wo der Ammer mit reinkommen sollte.
Auf jeden Fall.
Wir sind auch nächste Woche wieder ein bisschen verletzungsgeschwächt. Franz ist nicht dabei. Ich weiß nicht, wie es um Köhler aussieht. Altintop bringt seine Leistung nicht. Wer weiß, wie es um Meier bestellt ist. Also ich würde auf jeden Fall jetzt einen Ammer von Anfang an spielen lassen. Ein Fenin würde ich eventuell später reinbringen. Das ist ein Spieler, der zwar Aggressivität mit reinbringt, aber die mehr in Theatralik auf dem Platz, Aggressionen gegen Schiedsrichter und Fouls gegen Gegenspieler auslebt. Ich glaube, der Ammer ist auch eher so der Leader-Typ, der in so einem Spiel, wo es mit ein bisschen Emotionen zur Sache geht, auch die Mannschaft mitreißen kann.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich denke, die ganze Mannschaft wird auf jeden Fall in dem Spiel motiviert sein. Ich meine, die kriegen ja jetzt seit Wochen in jedem Interview, was sie geben, immer wieder die gleiche Fragen zu Mainz gestellt. Ich meine, das wird die mittlerweile wahrscheinlich auch gehörig nerven. Sie wissen, was da von der Fanseite für ein Druck dahinter ist. Die letzten 2 Spiele waren jetzt nicht berauschend. Sie wissen, dass sie jetzt was zeigen müssen. Also da sind alle sicherlich zu weit über 100% motiviert. Aber ich glaube, Amanatidis hat da wirklich nochmal so einen ganz besonderen Motivationsschub in so einem Spiel. Und der wird auch sicherlich gerade nach der späten Einwechslung gegen die Bayern heiß drauf sein, da was zu zeigen. Allerdings glaube ich nicht dran, dass Skippe uns nochmal mit einer Aufstellung von Anfang an so überraschen wird, wie er es jetzt gegen die Bayern getan hat, sondern es wird da wieder ähnlich aussehen, dass er mit der gleichen Konstellation, die er jetzt hatte, auflaufen wird mit einem Gekas und mit einem Altintop. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Veränderungen auf den Positionen geben wird.
Ja, aber so ein Amanatidis wäre halt schon ein klasse Spieler, auch weil so ein Spieler ist so für die Fans, weil irgendwo müssen die Fans sich an irgendeinem Spieler auch orientieren und da ist der Amanatidis halt, also vielleicht zumindest ist es bei mir so, mit dem ich halt immer gut mitfiebern kann, wo ich genau weiß, der hat die nötige Position, Aggressivität, der bringt das Spiel, die Würze mit ins Spiel und wie, da gebe ich euch vollkommen recht, das wäre ein Spieler, den würde ich gern beim Derby, Derby in einem Pokal, aber natürlich würde ich ganz gerne gegen Mainz sehen. Das wäre schon richtig gut.
Da lachst du über mich, wenn ich sage, der Tuchel ist ein cooler Typ. Kommt er mit Derby-Sprüchen.
Aber ich kann mal beide in einen Sack stecken und draufhauen, da trifft man immer den richtigen hier.
Ach ja. Kein Kommentar.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er auf den beiden Positionen da irgendwas verändern wird. Dafür hält er zu sehr an der Personalie fest. Und ich glaube auch nicht, dass nach den ganzen Geschichten Amanatidis da so die Personalie ist, die er von Anfang an bringen wird. Da würde ich dann eher noch auf einen Fehlenden oder wieder auf einen Kittel tippen. Ich würde mich riesig freuen, wenn er zeigt, dass ich mich irre und ihn dann doch von Anfang an bringt, aber ich glaube, in der Beziehung hat er so seine ganz eigene Meinung und da sieht er Amanatidis nicht als den Orientierungsspieler für die Mannschaft und für die Fans, sondern da sieht er andere Leute auf der Position.
Ja, wobei die Fans auch nicht zwingend einen Orientierungsspieler brauchen. Ich meine, was der Marvin gesagt hat, klar, das ist schon schön, wenn du da stehst und du hast auf dem Spieler, hast auf dem Platz Spieler, die ähnlich abgehen wie du in der Kurve. Aber ich glaube, die Mannschaft braucht auch einen Orientierungsspieler. Und da sehe ich momentan, gerade vorne in der Offensive, wenn der Ochs nach hinten zurückgezogen wird, überhaupt niemanden. Das hat man meiner Meinung nach beim Bayern-Spiel gesehen.
Ich hoffe, Skibbe hört uns hier zu. Ich meine, wie gesagt, das ist nichts gegen Altintop, aber mal so eine Denkpause wird ihm auf der Bank auch mal nicht unbedingt schlecht tun. Ne? Für mich war die Leistung in den letzten Spielen einfach zu unterdurchschnittlich, dass man jetzt immer noch sagen kann, nee, der steht klar vor Amanatidis und das muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Auch ein Fenin, der auch gegen Bayern, als er reinkam, ganz ordentlich gespielt hat und auch seine Chancen hatte. Das eine Ding war dann auch vom Butt gut gehalten, also der Junge sucht schon seine Chancen, ja, und weiß nicht, ob Mainz vielleicht jetzt der Punkt wäre, aber zumindest für einen Amanatidis wäre das schon eine gute Angelegenheit. Ich meine, wir müssen auch aufpassen vor Mainz. Wir müssen jetzt nicht hier sagen, na gut, wie wir das Spiel am besten gewinnen. Wir müssen aber auch sehen, dass wir hinten in der Defensive wieder wesentlich besser stehen, ja, weil man kann vieles erzählen, aber die Offensive von denen ist schon nicht so ganz so schlecht. Und dann müssen wir auch müssen auch schnelle Spieler auf den Seiten haben, die irgendwie ein bisschen gut bewachen können. Holpi, Schürrle.
Ja, wobei ich da jetzt nicht so das große Personalproblem in der Abwehr sehe. Ich meine, klar, Franz fehlt, das ist sicherlich ein Problem. Aber ich denke, Russ und Wasowski können da durchaus was machen, wenn der Junge wieder auf rechts geht, dann haben wir da ja wieder was und Zavelas ist ja auch wieder da, damit wieder auf links, also das funktioniert dann schon. Wo ich mir so ein paar Sorgen drum mache, ist, wie das Mittelfeld dann aussieht. Ich meine, es bringt nichts, wenn wir eine halbwegs stabile Abwehr haben und vorne eine Torfabrik, die vielleicht auch dann mal ein oder zwei Tore macht. Du musst ja die Bälle auch irgendwie da nach vorne hinkriegen. Und Mittelfeld, wenn Meier so spielt wie jetzt am Wochenende, ja dann gute Nacht, Marie. Ja.
Also ich würde den Meier, wie ich es vorhin ja schon gesagt habe, wieder nach vorne ziehen und dann im Zweifel wirklich sagen, weiß ich, Clark oder halt so einer von denen eher so Brechern auf der Sechs, wo du sagst, okay, primäre Aufgabe oder eigentlich einzige Aufgabe, Spiel von Mainz kaputt machen, fertig. Ansonsten nix. Und dass einfach irgendwie dann der Schwegler so ein Backup hat und sich da dann stärker nach vorne einbringen kann.
Vielleicht hätte Clark echt mal seine Chance verdient. Also ich denke, gerade für so ein Spiel gegen Mainz wäre das wirklich eine gute Alternative. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist besser als so eine halbgare Option wie Meier, der, wie du schon gesagt hast, die Position mal für ein paar Spiele gegen potenziell schwächere Gegner spielen kann. Aber wenn es doch wirklich um die Wurst geht, da würde ich Meier auch nicht dauerhaft auf die Sechs stellen. Da ist er auch irgendwie verloren. Da geht auch sein ganzer Offensivdrang verloren. Und da geht vieles von dem, ist da nicht mehr so relevant, was ihn eigentlich auszeichnet. Da wäre mir ein Clark echt lieber.
Also ich weiß es nicht, wir hatten in der letzten Saison Meier ja sowohl vorne als auch hinten gesehen. Mir hat er immer hinten besser gefallen, auch wenn er vorne kein schlechter war. Ich weiß nicht, ob das unbedingt an der Position liegt, dass er im Moment fast ein Totalausfall für die Mannschaft ist. Vielleicht ist er im Moment einfach schlecht drauf, vielleicht hat ihn seine Verletzung wirklich zu weit zurückgeworfen. Keine Ahnung, vielleicht geht's ihm gerade nicht so gut, weiß der Henker was. Aber ich glaube nicht, dass das zwingend an der Position festzumachen ist. Ich finde, er und der Schwegler spielen die Rolle auf der doppelten Sechs ganz gut. Wenn der Chris nicht da ist, ist der Meier für mich auf jeden Fall da der richtige Mann.
Ja, würde ich ja grundsätzlich zustimmen. Nur das Spiel gegen die Bayern, das war halt so brachial unterirdisch.
Ja.
Also ich habe ja immer so das Gefühl, Meier braucht ja, wenn er verletzt war, immer, was weiß ich, so 4-5 Spiele, bis er wieder richtig in Gang kommt. Und dann habe ich ihn lieber irgendwie weiter vorne, wo, wenn er einen Fehlpass spielt, das nicht ganz so schlimm ist, als im Mittelfeld, wo, wenn er einen Fehlpass spielt, im Zweifel wieder irgendwie 3 Mann auf die Abwehrreihe zu rennen. Von daher, vorne kann er weniger kaputt machen und so mit seinen One-Touch-Bällen ja immer mal wieder ein bisschen für Belebung sorgen. Das wäre so mein Ansatz. Also auf der 6 nur, wenn er topfit ist.
Jetzt nochmal, wenn wir schon gerade bei der 6 sind, was haltet ihr eigentlich von Russ auf der Nummer 6, also auf der Position des Sechsers? Weil ich fand, die Spiele, die er da mal gemacht hat, die fand ich allesamt immer ganz gut. Oder habe ich das zu positiv in Erinnerung? Ich meine, momentan geht es nicht mehr hin. Ja, das ist es ja. Momentan wollte ich gerade sagen, momentan geht's nicht, weil wir halt jetzt nicht genügend Innenverteidiger haben. Aber ich meine jetzt mal generell, ich meine, wenn du nur Schwegler da hast und sonst keinen, dann würde ich Russ schon mal wieder nach vorne ziehen auf die 6 und dann kannst du halt, wenn Franz wieder fit ist, mit Franz und Wasowski in der Innenverteidigung spielen. Also mir hat er damals auf der Position gut gefallen.
Also ich glaube, eigentlich haben wir genug Leute. Gespielt.
Der Sebastian Jung hat er auch schon mal. Doch, da hat er auch irgendein Spiel mal irgendwie auf der 6 gespielt. Also von daher, ich glaube, da hat im Zweifel jeder schon mal gespielt, weil Funkel hat ja immer verkrampft versucht, jeden zum Sechser umzuschulen. Also von daher wird er schon ein paar haben.
Hat der Ocker da auch schon mal gespielt?
Ich glaube, ja.
Aber ich glaube, auf der Position haben wir mehr als genug, die besetzen können. Also auch selbst wenn
der Köhler hat da auch nicht schlecht ausgesehen. Also ja, wenn der Chris wieder fit ist, spielt er da auch eine gute Rolle. Der Schwegler ist da gesetzt. Wir haben den Clark dafür. Ich weiß nicht, ob das alles noch aus der.
Ist der eigentlich noch bei uns oder ist der ausgeliehen? Das habe ich irgendwie nicht mehr so ganz verfolgt.
Also bei uns ist er definitiv nicht. Ich habe eigentlich gedacht, der wäre irgendwie verscheppert worden.
Ich dachte, der ist verliehen worden.
Dachte auch, der wäre verliehen.
Ich glaube, den will doch keiner kaufen.
Ich muss mal kurz nachdenken, ich sage euch gleich Bescheid.
Du meinst, Google muss mal kurz nachdenken, gib's zu.
Also ich glaube, der ist ausgeliehen.
Komm, lies ab.
Du glaubst. Ja, ist der ausgeliehen, aha, okay. Der algerische Nationalspieler.
Ja, ich bin gerade noch am überlegen, Boulogne?
Ja, der ist, nach...
Nee, da ist er wieder zurück, Sedan.
Denn, ja.
Sehr schön, hast du das abgelesen, sehr schön.
Unsere Glaskugel, die zufällig gleichzeitig geht. Naja gut, okay, also ja. Er ist noch ausgeliehen und leider wurde noch nicht verscheppert. Naja gut.
Ja, brauchen wir auch nicht wirklich, aber da werden wir auch nichts für kriegen. Aber anderes Thema.
Apropos anderes Thema.
Ja.
Ich würde gerne nochmal so ein bisschen an das Meier-Thema anknüpfen. Ich meine, selbst wir haben jetzt versucht, einen Verzweifelten in der Startelf zu lassen, obwohl wir uns eigentlich einig waren, dass wir vorne mehr machen müssen, er aber nicht richtig fit ist und hinten auf der 6 es nicht schafft. Da greife ich dann mal Amanatidis seine These auf, dass das Leistungsprinzip bei der Eintracht auf den Kopf gestellt ist. Ja, wenn selbst wir uns schon verzweifelt versuchen, einen Meier in der Startelf zu lassen, ist es wirklich so?
Ja, ganz ehrlich, die letzten.
Wer versucht denn hier, ihn in der Startelf zu lassen? Ist doch nur der Jesus.
Ja. Sebastian garantiert auch, wenn er da wäre.
Ich muss ja hier die Fahne für Sebastian ein bisschen hochhalten, ja. Also von daher, es sei mir verziehen. Ausnahmsweise mal.
Also ich denke, Meier ist wirklich in dem Thema nicht so wirklich fit jetzt. Kayo war aber auch nicht so wirklich überzeugend. Kittel hat doch ein gutes Spiel, oder zumindest eine gute erste Halbzeit gegen die Bayern gezeigt. Warum setzen wir den denn nicht mal da in die Mitte?
Nee, das wäre mir zu riskant. Also
wäre mir auch zu riskant, weil mit 17 bist du noch kein Spieler, der ein Spiel aufbauen kann auf einer Zehnerposition. Also da, ich glaube, das ist zu hochgegriffen für ihn.
Außerdem musst du als Spieler jetzt auch bedenken, ich meine, mit den letzten beiden Spielen kannst du alle komplett vergessen, Mann. Das interessiert überhaupt keinen mehr, wenn du jetzt gegen Mainz gewinnst. Dann ist es total egal, was jetzt gegen Hoffenheim war, obwohl du da auch schon Punkte hättest holen können. Oder gegen Bayern, das ist vollkommen Wurst, wenn du jetzt gegen die Mainzer gewinnst. Aber da muss halt auch die Mannschaft qualitativ auf einem hohen Niveau sein. Und da, denke ich, fährst du mit den gestandenen Spielern jetzt schon mal besser. Du kannst es in der zweiten Halbzeit probieren, wenn es wieder ein paar Ausfälle gibt. Aber so weit würde ich es gar nicht kommen lassen. Ich hoffe eigentlich, dass die Eintracht von der ersten Minute Gas gibt und auch mit die Spieler die Aggressivität an den Tag legen, die es da für so einen Spieler auch benötigt.
Um die Aggressivität mache ich mir keine Gedanken. Also selbst wenn ein Amanatidis nicht von Anfang an spielt und ein Franzen nicht verletzungsbedingt nicht kann, wird da genug Aggressivität drin sein. Also Karten werden wir die eine oder andere sehen.
Ich mache mir da ehrlich gesagt schon Gedanken. Altin Top, wenn er wieder so körperlos spielt, mache ich mir ehrlich gesagt Gedanken. Meier, also wenn er wünscht, ja, tut mir leid.
Den muss er echt mal draußen lassen, das geht nicht. Also wenn Altin Top noch so ein Spiel, ich glaube, da sind wir uns wirklich alle einig und das versteht auch niemand mehr, außer eventuell dem Trainerstab, warum der Woche für Woche von Anfang an spielt. Also ich würde nächste Woche ganz klar Altin Top eine Woche draußen lassen. Ich hoffe, dass der Köhler wieder fit ist und der Ochs dabei ist. Die zwei auf den Flügeln spielen lassen. Vorne mal das griechische Traumsturm-Duo Amanatidis Gekas ausprobieren. Ja, mit der 6.
Ist das ein Doppelname, Amanatidis Gekas?
Jawohl.
Malaka.
Ja, von mir ist kann auch der spielen, ist mir auch recht.
Ja, auf der 6 Schwegler nebendran. Ja. Also ich würde eher zu Meier tendieren, wenn ihr einen Clark hinstellt, ja, würde ich jetzt auch nicht zwingend Nein sagen. Ja, und schön, dann hinten Clark halt quasi für Franz und ansonsten wieder mit der altbekannten Truppe.
Ja. Bin ja froh, dass der Wähler wieder zurückkommt. Das halte ich für ziemlich gut, auch wenn du gerade überlegst, Freistößen, Eckbälle, da können wir vielleicht wieder was reißen. Also wir müssen sehen, dass wir da auf jeden Fall auch stabil stehen. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich hätte am liebsten auch den Amanatidis da vorne und wirklich Altin Top mal raus. Ich weiß nicht, ein Kumpel von mir hat letztens gemeint, er würde den Altin Top nicht rausstellen, weil er damit auch seine eigene Personale, das Kippe, gefährdet sieht. Also jetzt nicht so wirklich gefährdet, aber weil es ja irgendwie, ich meine, er hat ja den Altin Top geholt und er hat sich vehement dafür eingesetzt, dass der Altin Top weiter verpflichtet wird, auch obwohl er keinen Vertrag mehr bei der Eintracht hatte und es ja stockende Vertragsverhandlungen war, da hat er sich wirklich für Altin Top eingesetzt und momentan muss man sagen,
er hat sich auch für einen Clark eingesetzt.
Echt?
Hm. Ja.
Naja, gut. Echt, das ist nicht so oft.
Ja. Aber ja, gut, ich glaube auch nicht, dass der Skibbe sich Angst um seine Personalie machen muss. Also auch wenn der Müller von der Rundschau nicht unbedingt der cleverste ist oder nicht die größte Fußballahnung hat, hat im Doppelpass hat er gesagt, Skibbe, nächster Vertrag, kriegt er auf jeden Fall ein Angebot. Bruchhagen hat noch nie einen Trainer rausgeschmissen und ja, so ist es auch.
Ja. So weit wollte ich jetzt nicht gehen. Mir geht es jetzt nicht darum, dass er jetzt irgendwie Angst haben muss, bei der Eintracht gefolgt zu sein. Das ist natürlich Quatsch. Aber mir geht es eigentlich nur darum, dass es so ein bisschen konträr zu dem geht, was er eigentlich propagiert hat. Das will ich sagen. Ja, ich meine, weil Altin Top verdient auch bei der Eintracht gutes Geld und ich weiß nicht, ob er das Geld momentan schon zurückgezahlt hat. Darum geht's.
Also ich denke, er muss als Trainer halt auch irgendwann erkennen, dass wenn der Spieler einfach weit unter seinen Möglichkeiten spielt, dass er ihm dann mal eine Auszeit gönnen muss. Ich glaube, da ist er eher gefährdet, wenn er dann zu stark an den Menschen festhält und den da, obwohl er Woche über Woche keine Leistung oder nur ungenügende Leistung zeigt, da ihn auf den Platz stellt. Ich glaube, das ist schlechter für ihn, als wenn er dann sagt, okay, ich habe zwar gefordert, dass der Spieler kommt und einen Vertrag bekommt und alles wunderbar und schön, aber er zeigt halt keine Leistung, jetzt probiere ich mal was anderes. Also ich glaube, das ist eher positiv für ihn als negativ. Und ich sehe es noch halt momentan nicht, dass die Erkenntnis kommt, wahrscheinlich dann erst irgendwie gegen Köln oder irgendwas.
Sie haben sich auch selber unter Druck gesetzt, dadurch, dass sie jetzt massiv, also haben auf jeden Fall auf dem Amanatidis seine Augen reagiert und die Behauptung, sowas von an den Haaren herbeigezogen sei und bei Eintracht Frankfurt steht das Leistungsprinzip an oberster Stelle, dann haben sie sich damit selbst unter Druck gesetzt, das jetzt auch mal zu zeigen, weil brillante Trainingsleistungen, so gut können die Trainingsleistungen gar nicht sein, dass ich in jede Woche auf dem Platz wieder, wenn es darum geht, versagen sehe.
Absolute Zustimmung. Ja. Absolute Zustimmung, ja. Klar. Da stellt sich wirklich die Frage, ne? Ich meine, wenn du dir überlegst, ja, die Leistungen sind nicht so gut und dann muss man sagen, da hat der Amanatidis schon mal recht halt, ne? Dann muss man ihm wirklich recht geben, weil das lässt sich schwer zu begründen halt. Aber gut, vielleicht lässt das Gibbe unseren Worten ja Taten folgen.
Hoffen wir es. Fangen wir direkt mal mit. Ruf da Morsche mal an, du kennst den ja. Sehr gut. Frag aber vorher, ob er nicht gerade irgendwie am Wascht ist.
Wird gemacht.
Fang doch mal direkt mit der Tipprunde an, Alex.
Puh, schwierig. Ja, ich hoffe auf ein 2-1.
Okay. Marvin?
Ganz ehrlich, die letzten drei Spiele waren total grausam. Also ich habe echt Angst, dass wir da mit 0 Punkten rausgehen. Also auch Köln, ja, das übernächste Spiel, das wird auch wieder dreckig, schwierig. Man weiß nicht, wenn die hier jetzt die, langsam die ganze Führungsriege da rausschmeißt, ob die einen neuen Elan gewinnen. Also wir müssen eigentlich gegen Mainz gewinnen. Aber ich denke, es wird wirklich, wirklich schwierig und ich denke, es wird wirklich nur ein dreckiges 1-0. Irgendwie einer gaukelt den rein. Ein tolles Spiel wird es, glaube ich, nicht, aber mir geht es sowieso nur darum, dass wir die 3 Punkte einfahren.
Okay. Spanischer Fußball-Sachverstand?
Ja, darum geht es mir auch. Ich sag 2-2.
Bus,
ja. Ich fürchte, dass die Mainzer irgendwie wie die Feuerwehr loslegen werden und wir uns ein 2-2 abquälen und in den letzten Jahren irgendwie gegen Mainz gab es eigentlich immer Unentschieden. Von daher fürchte ich auch 2-2.
Nur zu Hause letztes
Jahr 2-0 gewonnen.
Ja, das ja, war sehr geil. Aber sonst so.
Ja, stimmt schon. Auswärts dann auch 2-2 und dann nochmal auswärts davor.
Also wenn 2-2. Wir 2-0 gewinnen, finde ich das nicht so schlecht. Also von daher da ich glaube, ich tippe auf ein Unentschieden 2-2.
Ja, ich glaube, das sind auch Punkte, die wir jetzt eigentlich vor der Winterpause noch gebrauchen können. Ich meine, wenn wir mal gucken, was noch im Programm steht. Mainz, Dortmund, Köln. Ja. Köln, Aachen. Ja, da könnten wir was. Ja, ich meine jetzt nochmal Punkte in der Liga. Köln kann man was reißen. Dortmund, ganz ehrlich, da habe ich eigentlich schon einen Haken hinter gemacht. Da habe ich die 0 Punkte eingeplant. Und jetzt aus 3 Spielen noch 3 Punkte zu holen, ist mir eigentlich zu wenig. Also in Mainz muss eigentlich was gehen.
Aber Dortmund wäre ja
mal
ja, Jesus?
Du musst vor allen Dingen gegen Mainz was reißen, wenn du sagst, rein mathematisch 50 Punkte willst du erreichen, das heißt irgendwie 25 pro Serie.
Richtig.
Dann müssen jetzt noch ein paar her.
Ja.
Also, ja, und wo, wenn nicht gegen Mainz und gegen Köln?
Ja, aber Köln wird sau schwierig. Köln wird noch schwieriger als Dortmund, das sage ich euch, weil Köln das. Ja, das wird schwieriger, weil da ist jetzt einiges im Gange, die werden sich jetzt nochmal neu strukturieren und gegen Köln wird es wirklich sauschwierig. Und gegen Dortmund habe ich ehrlich gesagt gar keine Angst, weil da haben wir wirklich nichts zu verlieren. Und die Dortmunder sahen in den letzten Jahren bei uns nicht so wirklich gut aus. Also da können wir was reißen. Vielleicht hat der Skibbe da auch noch den einen oder anderen Geheimtrick auf Lager, weil die doch so gut kennt. Das hat ja das letzte Jahr auswärts auch schon ganz gut funktioniert. Da war ich mir nicht so sicher. Aber wisst ihr eigentlich, dass wir die Königsmörder sein können? Am letzten Spieltag spielen wir wieder gegen Dortmund.
Hoffen wir für Dortmund.
Ich glaube, Schalke wird dann doch noch Meister, oder was?
Was hast du gesagt, Jesus?
Ich glaube aber nicht, dass Dortmund irgendwie darauf wartet, dass wir kommen, um es dann erst zu machen. Also ich schätze mal, wenn die es weitermachen, haben die es schon. Und das Schlimme ist ja, im Zweifel würden wir es irgendwie Dortmund versauen, damit die Bayerns werden, wäre ja auch scheiße.
Das wäre auch richtig kacke. Nee, das will ja kein Mensch. Ich hoffe, dass wir am letzten Spieltag sowieso keine großartigen Entscheidungen mehr bei dem Spiel anstehen. Sowohl bei uns nach unten nicht oder so, ja, und bei denen nach oben auch nicht unbedingt. Ja, hast schon recht. Aber trotzdem ist eine interessante Konstellation dieses Jahr.
Ja, aber an die Bayern als Meister glaube ich nicht. Ich sag euch, Schalke, die kommen noch. Aber...
Also apropos Schalke, da hat der Marvin heute auch wieder einen interessanten Artikel rausgekramt, ne?
Darf ich vielleicht erst noch meinen Tipp abgeben, bevor ihr unbedingt über diesen komischen Menschen da sprechen wollt? Also ich sehe das nicht so pessimistisch wie der Jesus. Ich sag, das gibt ein klares 3-0. Aber gar nicht lang rum.
Läuft der DAX. Sehr gut. Gefällt mir 3-0.
Bin ich dabei, habe ich kein Problem mit.
Wunderbar. So, Marvin, du hast da irgendwas über irgendeinen komischen Menschen. Erzähl.
Ja, der Mensch, der mal bei Eintracht gespielt hat, mittlerweile bei Schalke ist und nicht Albert Streit heißt. Ich weiß aber den Namen jetzt nicht genau. Ja, der hat mal wieder ein bisschen rumgegaukelt bei Schalke und hat sich jetzt eine Suspendierung eingefangen, beziehungsweise eine Degradierung und spielt jetzt erfolgreich mehr oder weniger für die zweite Mannschaft. Trainiert auch nicht mehr mit der ersten mit. Ja, viel Spaß wünsche ich. Aber gut, er wollte ja immer international spielen. Vielleicht schafft es die Regionalliga-Mannschaft von Schalke in den internationalen Gefilde irgendwann zu kommen, aber ich bezweifle das.
Er ist doch hier international, Nationalmannschaft Amerika, ist er doch voll dabei.
Ja, ist ja, so lächerlich.
Zu der ganzen Situation fällt mir nur eins ein.
Menu-Angebote, Jesus?
Was? Ja, Menu hat angefragt und Madrid und so weiter sowieso. Und irgendwie ja, im Mittelfeld Madrid. Von Barcelona ist, glaube ich, gestern Abend noch was frei geworden, weil das lief ja so schlecht dort. Und da brauchen die mal einen, der es drauf hat.
Ja, eigentlich schade, dass die Person, um die es hier sich gerade dreht, schon die amerikanische Staatsbürgerschaft hat und da ja auch schon Länderspiel anscheinend gemacht hat, sonst könnte er ja vielleicht für Spanien noch auflaufen. Also ich will jetzt nicht, ja.
Aber, ja, ja, klar. Ja. Das Mittelfeld ist ein bisschen schwach besetzt in Spanien.
Ja, ja, definitiv.
Na ja, gut, da bleibt es mir nur noch einen unserer Mitstreiter zu zitieren. Er ist und bleibt der Sohn seiner Mutter.
Ja, genau. Ja. Aber es ist schon, schlimm, wie sich einige Leute ihre Karriere kaputt machen. Ich meine, bei ihm und auch bei Streit war es ja auch nicht großartig anders. Der schlecht trainiert, ist dann nach unten gegangen und ich meine, tut mir leid, jetzt sitzt er zwar einen ordentlichen Vertrag ab, aber das sind irgendwie die falschen Motive für mich. Also als Idealist gesehen sind es für mich die falschen Motive, als Fußballer nur aufs Geld aus zu sein.
Und spielen die zwei jetzt eigentlich wieder zusammen?
Ja, immerhin.
Da ist doch was.
Klar. Das ehemalige Eintracht Memorial Team bei Schalke 2.
Gute Freunde kann niemand trennen.
Und sie singt doch noch.
Verein, oh, verdammt. Ich dachte, wir sind fertig mit der Aufnahme.
Ja, niemals.
Nein, noch lange nicht. Oh, sensationell.
Eine Sache noch, hat einer von euch den Doppelschwachmatenpass am Sonntag gesehen mit Skipper?
Ja.
Nein.
Da wurde ja unglaublich... Ja, wie fandst du es, Jesus?
Ja, sagen wir mal so, Skibbe kommt im Doppelpass und auch generell so in den Interviews, exklusive vom Eintracht Podcast TV natürlich, immer so ein bisschen rüber wie so der, wie heißt der Vogel? Hier, Patrick Lindner des Fußballs ein bisschen. So kam auch diesmal rüber. Also so freundlich, ein bisschen, man könnte sagen, ein bisschen allglatt. Value oder Wert, jetzt war keiner dabei.
Ich fand's auch extrem geil, wie sie einen Oliver Pocher gebeten haben, uns Skibbe nachzumachen.
Das war geil, das war wirklich geil.
Kann der
so
was? Skibbe
dann hinterher nur noch da gesessen und gesagt hat, ich weiß nicht, also ich finde, ich gehe immer so aus mir raus.
Aber so passiv ist er ja wirklich nicht. Also ich meine, er hat sich schon gebessert das letzte Mal. Aber man muss schon sagen, ich finde halt, gerade auch, selbst wenn ein Eintracht-Mitglied beziehungsweise einer von der Eintracht da beim Doppelpass antritt, die kratzen immer nur an der Oberfläche. Da geht nichts mal wirklich rein. Ich habe auch deswegen aus lauter, weil ich so sauer war, habe ich auch dann beim Doppelpass, beim Topafon dann mal angerufen. Na super, aber du kannst ja nur 3 Sekunden drauf sprechen. Da haben sie mich in der Mitte meines Monologes, haben sie mich dann abgekürzt. Na, er wurde natürlich nicht gesendet. Na, was willst du machen? Aber ich finde, wenn da mal jemand von der Eintracht kommt, da kannst du dich auch mal ein bisschen mehr als nur komplett oberflächlich mit der Eintracht befassen. Ich meine, das passiert jetzt nicht so oft.
Ja, aber das
ist doch, ich meine,
dann geht die 45 Minuten für Bayern verloren.
Ja, es ist doch der Haus- und Hofsender von den Bayern und wenn irgendwie eine Weißwurst vom Teller fällt, dann ist es doch wieder eine Nachricht, also von daher.
Das ist da ähnlich wie du im Heimspiel 7 Minuten Mainz, 3 Minuten Eintracht und 20 Minuten Vettel drin hast.
Und normal ist ja auch der hessische Rundfunk. Hessische.
Ach, das ist so lächerlich. Ja. Der ZDF ist ja mittlerweile auch hier der Haussender für Mainz, ja, die ganzen Mainzer Fanboys, die da rumtun.
Die sitzen ja wenigstens noch in Mainz.
Ja, es ist auch das Mainzer Sportstudio eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, ja, mit den anderen 17 Bundesliga-Vereinen, aber nur ganz kurz, pst, ja, scheiß doch drauf. Na, egal.
Über die Qualität der Presse haben wir uns, glaube ich, schon oft genug aufgeregt, das Fass brauchen wir hier nicht wieder aufzumachen, das ist, das funktioniert halt einfach nicht.
Ja, ich glaube, beim Heimspiel, beim Doppelpass scheitert es aber auch oft daran, an den Leuten, die sie einladen. Also sie hatten ja eine ganze Zeit lang immer Leute dabei, wo du wirklich sagen konntest, da sitzt Fußball-Sachverstand zusammen. Aber was wir schon ein paar Mal gesagt haben, Udo Lattek sitzt da seine Rentenzeit ab. Ich hoffe, das wird kein zweiter Jopi Hestas. Ansonsten haben wir das noch relativ lange zu ertragen. Dann hatten sie hier den wie heißt der, Jan Christian... irgendwas Müller von der Frankfurter Rundschau, dieser verkappte Bremen-Fan, der aber in der Sportredaktion von der FR schreibt und da über die Eintracht berichtet, der ist auch ab und zu in den Videos mit dabei. Ist jetzt auch nicht gerade so der Fußball-Sachverstandsglänzer. Wer war denn noch da?
Hallo, Freddy Bobic. Thomas Helmer selbstverständlich.
Thomas Helmer war da, aber den zähle ich da auch noch zu einer der Bestbesetzten am letzten Samstag. Der und
aber er ist auch ein ganz schöner ganz schöner Selbstdarsteller, aber auch der Helmer, oder? Also meint auch, er wäre ganz lustig, ne? Also muss man schon sagen. Ich meine, der hat schon Ahnung. Der Freddy Bobic kommt mir übrigens als Manager komplett verloren vor. Also tut mir leid, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, Stuttgart hat da wirklich nicht die große Nummer gefangen, ja. Oder vielleicht muss er halt noch viel lernen. Aber so schlau kam der Kerl mir auch nicht rüber. Na ja, gut. Aber ich weiß nicht, Helmer ist für mich auch so ein bisschen so ein Selbstdarsteller, oder?
Aber es geht noch. Also da gibt es Schlimmere.
Ja. Genau.
Also er weiß wenigstens, wovon er redet, und ab und zu lässt er wirklich mal einen sinnvollen Satz raus. Aber wer war denn noch da? Da war doch noch so eine Flachpfeife da.
Ach, da gibt es so viele Leute.
Nee, der musste hier Frauenfußball auslosen.
Ja, da musste er wenigstens nichts sagen, das war ja in Ordnung.
Ja, aber mal ganz ehrlich, der Lattek, das ist schon ganz schön schlimm. Ne? Also ich meine, weil er wird ja zu jedem Mist immer befragt, hat aber selten Ahnung, weil er sich mit dem Club überhaupt nicht auskennt und sagt dann, trägt dann so eine allgemeine Phrase. Und das stellen sie dann immer so dar, als wäre das Gottes letztes Wort. Ja. Also tut mir leid, bei Lattek, den muss man auch irgendwann mal mit dem Krankenwagen abtransportieren. Nee, stopp. Naja, egal. Auf jeden Fall muss da mal ausgewechselt werden. Wobei der von Tora mir auch nicht gefällt. Ich fand den
Lattek ist...
Ja?
Lattek ist aber auch der Typ, der irgendwie mindestens 17 Mal pro Sendung den Satz sagt, wie ich aus dem Umfeld von gehört habe.
Ja.
Ja, irgendwie so viel Connections und Insider, was auch immer, gibt's ja gar nicht, wie der hat.
Den Zeigler können sie doch mal da hinsetzen, das wäre bestimmt lustig.
Das wäre geil. Ja, so ist es. Naja.
Also ich bin nach wie vor dafür, wir sollten das Ding mal übernehmen.
Ja, auch kein Problem. Also, das könnte man locker.
Sonntags morgens Weißbier trinken, ja. Kann ich mich mit anfreunden. Aber wenn wir das Ding übernehmen, dann steht dann da eh sonst bald wer Bembel und eine Schüssel voll Handkäse auf dem Tisch.
Und da wird nicht 45 Minuten über Bayern-Sieg berichtet, der komplett eigentlich relativ unspektakulär
ist. Nein, dann gibt es die Eintracht und vielleicht noch einen anderen Verein. Den suchen wir uns dann aus.
Rest der Verein der Woche. Der Verein der Woche.
Der Verein der Woche. Der SC Freiburg.
Der SC, ja. Die Kenner. Naja.
Ja, eine Sache habe ich noch. Ich bin gestern mal wieder über so ein kleines Spiel gestolpert und das hat auch was mit Fußball zu tun. Und zwar ist das ein iPhone-iPad-Spiel, funktioniert auf beidem, und zwar Kickflip-Football. Relativ einfaches Konzept. Du hast einen Ball, der liegt auf dem Elfmeterpunkt und den musst du halt irgendwie so ins Tor reinflippen. Dann stehen halt immer mal abwechselnd so ein paar Abwehrspieler da und dann steht ein Torwart und manchmal bewegen die sich auch. Klingt eigentlich relativ simpel und denkt man auch, naja gut, das ist so 30 Sekunden Beschäftigung und dann bin ich mit dem Thema durch. Das Ding hat aber Suchtpotenzial. Also ich habe das Ding gestern Abend runtergeladen, habe bestimmt eine Stunde auf der Couch gesessen und habe nichts anderes gemacht, als diesen Ball da irgendwie in dieses Tor rein geflippt, weil man den halt auch so schön anschneiden kann. Und wenn das Ding dann näher an den Pfosten oder an die Latte kommt, dann gibt's extra Punkte. Also das Ding macht absolut süchtig. Also wenn ihr euch das noch nicht angeguckt habt, dann solltet ihr das mal tun. Kostet auch nur 79 Cent, also ist jetzt nicht wirklich viel Geld. Hat auch Leaderboards und so Game Center Anbindungen, also man kann auch immer schön gucken, wer von seinen Freunden denn besser war oder schlechter. Das reizt das Ganze, glaube ich, dann auch nochmal so ein bisschen mehr aus und sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich fand's ganz lustig.
Ich spiele schon.
Du spielst schon, sehr schön.
Ja, nachdem du vorhin online also den Link hingestellt hast, habe ich dann gleich mal geguckt. Gefällt mir. Ist auch nicht zu schwer. Der Torwart ist aber manchmal ein bisschen schwach eigentlich, ne? Aber gut. Für 79 Cent super Sache, muss man sagen, ne?
Ja, ich meine, gut, dass der Torwart mal so seine 5 Minuten an, der hat da, glaube ich, ein gelbes Trikot an oder so. Ja, haben wir noch weiteres auf der Liste? Dann sind wir, glaube ich, durch für diese Woche. Freuen uns wie immer auf ein spannendes Fußballwochenende. Schicken die Mainzer weinend nach Hause. Ich hoffe, die kriegen Taschentücher am Kabineneingang verteilt. Ja, sprechen dann nächste Woche über den verheerenden Sieg oder den grandiosen Sieg, den wir nach Hause bringen werden und schauen dann mal so ein bisschen nach vorne, was denn da so an Restprogramm noch auf uns zukommt in diesem Jahr. In diesem Sinne allgemein einen schönen Abend noch.